Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, dass ich aufgeregt bin. Das habe ich absichtlich gemacht. Meine Aufregung kommt daher, dass ich das gut machen will gerade. Ich möchte dir etwas über Jesus erzählen und das macht mich aufgeregt, weil ich habe Angst, dass es nicht ankommt oder dass ich falsch verstanden werde oder dass ich mich verhasple oder meine Sachen runterwerfen. Es soll gut sein. Und genau das ist es, worüber ich heute sprechen möchte, dieser Wunsch, gut zu sein. Ich liebe die Bibel, weil sie voller Geschichten ist und voller Bilder, die uns helfen sollen, unser Leben zu gestalten. Und eine der ersten dieser Geschichte bietet zwei Lebensentwürfe an, mit denen man umgehen kann. Und dieses Bild in dieser Geschichte möchte ich heute mit dir besprechen. Dafür lese ich aus der Bibel, aus 1. Mose 1, die Verse 8 und 9 und 16 und 17. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dann lasse ich Verse aus, weil dann geht es um Flüsse, die interessieren uns heute nicht so. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Diese Bibelstelle ist eingebettet in eine Geschichte, die du wahrscheinlich kennst. Adam und Eva, Paradies, Früchte, Schlangen, hat man irgendwie schon mal gehört. Und meistens geht man deswegen über diese Bäume hinweg, das ist halt verboten. Aber ich habe für mich mal dieses Experiment gewagt und gesagt, ich bleibe stehen und ich sehe mir das Bild dieser beiden Bäume genauer an. Und dafür habe ich symbolisch Früchte mitgebracht. Es sind nicht die korrekten Früchte, aber ich dachte, ich nehme was Regionales. Ich habe einen Apfel als Bild für den Baum der Erkenntnis und eine Birne als Bild für den Baum des Lebens. Also weil Glühbirne, Licht, Leben. Ich fand das irgendwie sehr passend. Aber erst einmal möchte ich den anderen Baum genauer angucken, die verbotene Frucht. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und deswegen habe ich erstmal das Wort Erkenntnis angeguckt. Was bedeutet Erkenntnis? Nis ist ein Suffix am Ende, das zeigt an, dass es ein Substantiv ist, was vorher ein Verb war. Entspannt euch, es wird jetzt wieder schöner. Genau, es ist ein Verb, ein Prozess, erkennen. Das bedeutet etwas wahrnehmen. Wenn man eher den Anfang wegnimmt, dann hat man kennen. Etwas kennen bedeutet, dass es einem vertraut ist, dass man weiß, wie es ist. Erkenntnis bedeutet also, ich verstehe etwas, was mir dann vertraut ist. Und zwar richtig und falsch. Das ist aber verboten. Gott sagt, iss nicht vom Baum des Erkennens über Gut und Böse. Da habe ich mich gedacht, ich will natürlich tun, was Gott will. Ne? Also probieren wir das Experiment doch mal. Was ist eigentlich deine Meinung über Donald Trump? Ich vermute, es gibt Meinungen dazu. Was sollte ein Christ auf gar keinen Fall tun? Sollten Kinder im Kindergarten Zucker bekommen? Hier stehe ich mit euch zusammen am Fuße des Baumes der Erkenntnis, in flagranti erwischt, wie ich das tue, von dem Gott nicht wollte, dass ich es tue. Und mich hat das gestört, als ich dieses Bild hatte, weil ich wollte das ja nicht. Also habe ich im Leben das versucht, nicht zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Das ist so schwer, weil wir wissen ja alle, dass wir das Böse nicht wollen. Also soweit sind wir uns ja einig, oder nicht? Aber es ist der Baum von Gut und Böse. Es nicht zu unterscheiden, das ist wirklich schwer. Und warum auch nicht abbeißen von der Frucht der Erkenntnis? Ich meine, ich habe ja ein schwieriges Leben, ich muss tausende Entscheidungen treffen, jeden Tag. Ich meine, es fängt schon damit an, dass ich gutes Frühstück möchte. Ja, es muss gesund sein, ich soll ja gut aussehen. Wie soll ich denn mir ein Leben aufbauen, wenn ich nicht urteilen darf? Also immerhin soll mein Leben doch gottgefällig sein. Also gut. Und meine Mutter hat mir gesagt, ich soll mich von Menschen mit schlechtem Einfluss fernhalten. Wie erkennt man die denn, wenn man nicht urteilen darf, ob sie gut und böse sind? Das ist ein schwieriges Problem. Und deswegen ist dieses Bild in der Bibel, da bin ich mir sicher. Also weil schon am Anfang der Bibel wird deutlich gemacht, wie schwer es für uns Menschen ist, auf dieser Welt so zu leben, dass es Gott gefällt. Also essen und essen und essen wir vom Baum der Erkenntnis. Und ich denke mir, ich will das nicht. Ich will tun, was Gott möchte. Und ich versage. In den letzten Wochen hatten wir immer wieder das Thema Sehnsucht. Und vielleicht erinnerst du dich, dass unser Pastor Stefan Hofmann dieses Wort der Sünde deutlich gemacht hat. Sünde bedeutet nicht, das Schlechte zu tun. Sünde bedeutet, sein Ziel zu verfehlen. Mein Ziel ist es in diesem Moment, nicht mehr zu urteilen zwischen Gut und Böse. Und ich verfehle es. Das ist die eigentliche Tragik daran. Also, was ist die Alternative? Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe noch eine zweite Frucht dabei, der Baum des Lebens. Ich habe also in meinem Leben das Gedankenexperiment gemacht und habe gesagt, wenn ich in eine schwierige Situation komme, in der ich urteilen könnte, frage ich mich nicht, was ist gut und was ist böse, sondern ich frage, was bringt Leben? Was kann ich tun, das Leben bringt? Wir haben einen Streit beispielsweise, ich habe Recht und der andere hat nicht so viel Recht, aber was kann ich machen, anstatt Recht zu haben, was Leben bringt? Und eine Weile dachte ich, ich habe so eine Art heiligen Gral der Bibel gefunden. Ne? Das ist die Antwort auf die Fragen, ich bringe jetzt Leben und urteile nicht mehr über Gut und Böse, bis ich in den Moment gekommen bin, in dem ich festgestellt habe, ich habe keine Kontrolle. Ich schaffe es nicht, nicht zu urteilen. Ich schaffe es nicht, immer Leben zu bringen. Manchmal handle ich im Affekt, manchmal mache ich Fehler und selbst wenn ich es mir vornehme, diese Frucht ist für mich unerreichbar. Und auch das sagt die Bibelstelle von Anfang an. Ich lese noch einmal ein paar Verse später, 1. Mose 1, die Verse 22 bis 24. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Weiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke die Hand und breche auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewig. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich lege diese Frucht jetzt beiseite. Ich wollte sie eigentlich erst dramatisch fallen lassen, aber es ist eine Frucht und ich will sie noch essen. Ja, das ist das Problem, vor dem ich stehe. Die Alternative ist verschlossen. Ich kann nicht in den Garten zurück. Ich kann nicht vom Baum des Lebens essen, denn er ist mir verwehrt, weil dieser Apfel bereits angebissen ist. Da ist kein Zugang mehr. Und da ist die Frage, muss ich jetzt verhungern? Also, wenn ich weiter nicht mehr urteile, nicht mehr essen kann von dieser Frucht? Oder esse ich lieber weiter? Also, weil es ist besser als gar nicht, es ist jetzt nicht ideal, aber meine Güte, dann erhebe ich mich halt über andere. Na und? Ich bin doch ein besserer Christ. Ich muss ein bisschen kauen, wenn ich das so sage. Halte diese Ohnmacht des Bildes mal aus. Das ist ein Symbol dafür, wie es in deinem Leben aussieht, wie es in meinem Leben aussieht. Ich würde gerne vom Baum des Lebens essen, ich kann es nicht. Ich würde gerne aufhören, diesen Apfel zu essen, aber ich habe ihn immer noch da in der Hand und ich kaue auch immer noch. Und das ist dramatisch für mich, denn die Alternative wäre in diesem Bild, keinen Zugang zu essen zu haben. Und verhungern ist wirklich unschön. Das gleiche Drama beschreibt Paulus beispielsweise in Römer 7. Ich bin ein elender Mensch, ich möchte das Gute tun und aufhören, das Böse zu tun, aber ich kann nicht und ich weiß nicht, warum. Ihr könnt das nachlesen. Es ist Eine der für mich dramatischsten Kapitel der Bibel, weil ich diese Verzweiflung spüren kann, nicht rauszukommen aus diesem Problem. Aber danach kommt Römer 8. Und Römer 8, Vers 1 ist der erste Bibelvers, den ich bewusst auswendig gelernt habe. Es gibt keine Verdammnis für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist meine Antwort in dieser Verzweiflung, in der ich mir selbst kein Leben bringen kann. Deswegen heißt diese Predigt heute Sehnsucht nach Rettung. Du kannst es nicht lösen. Ich kann es nicht lösen. Paulus konnte es auch schon nicht lösen. Wir können uns selbst nicht retten. Aber wir können uns darauf verlassen, dass jemand anderes uns retten wird. Vielleicht erinnerst du dich, dass wir heute Abend mal feiern wollen. Ich habe es am Anfang schon mal eingeleitet. Und das ist ein Symbol dafür, dass jemand anderes uns retten wird. Ich lese mal einen Vers aus Johannes 6, den Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist die Antwort auf dieses dramatische Bild, mit dem die Bibel einsteigt in das Leben von Menschen. Du musst nicht essen vom Baum der Erkenntnis über Gut und Böse, wenn du Brot hast. Denn dann bist du gesättigt. Und nicht nur Brot, der Vers in Johannes gibt ja auch noch Wasser zur Verfügung. Ist das nicht herrlich? Du kriegst noch was obendrauf. Es gibt keinen Grund zu verhungern. Es gibt keinen Grund, besser werden zu müssen oder andere schlechter machen zu müssen, um besser dazustehen, weil Gut und Böse dein Leben nicht bestimmen muss. Du kannst ja mal versuchen, dieses Bild in dein Leben zu übertragen. Überleg mal, was ist es, wo ich immer urteile? Wo muss ich eigentlich immer besser werden? Wo muss ich eigentlich mich immer aufregen, wenn jemand anderes schlecht ist oder was Schlechtes macht? Was sind die Themen, die mich vom Innersten heraus aufregen? Das muss dich nicht bestimmen. Natürlich ist es schön, besser zu werden. Keiner von uns möchte immer Fehler machen. Aber das ist es nicht, was dich bestimmt im Leben. Du kannst frei davon sein, besser sein zu müssen. Deswegen sind wir alle hier. Ich meine, wenn du ein Gast bist, dann guckst du vielleicht gerade erst rein, aber die Leute von uns, die öfter hier sind, sind aus genau diesem Grund hier. Weil wir alle es auf irgendeine Art und Weise versucht haben, besser zu sein, klarzukommen in der Welt, irgendwie es richtig zu machen. Und jeder von uns ist gescheitert. Du kannst dich trauen, jeden hier anzusprechen und zu fragen. Manche sagen vielleicht, das ist mir zu privat. Ich traue mich nicht, dir das zu erzählen. Frag mal jemand anderen. Aber jeder von uns hat diese Geschichte. Du sicherlich auch, wie du versucht hast, alles gut zu machen. Also frag dich, welche Leistung musst du noch bringen? Das darfst du ablegen unter dem Kreuz. Es ist keine Kleinigkeit, dieses Drama der Bibel, dieser Ausschluss aus dem Paradies, diese Sehnsucht nach Rettung ist gelöst unter dem Kreuz. Jesus hat das nicht einfach gemacht, er hat nicht mit dem Finger geschnippt und dich gerettet, sondern er hat sich geopfert für dein Urteil, hat sich verurteilt, damit du nicht urteilen musst. Und das ist ein riesiges Geschenk, eine riesige Gnade. Glaubst du das? Du darfst all dein Gut genug und zu schlecht und reicht vielleicht gerade so ablegen unter dem Kreuz. Deswegen wollen wir heute Abendmahl feiern. Das soll uns daran erinnern, dass wir diese Freiheit haben vom Urteilen, diese Freiheit von einer Frucht, die wir nicht essen wollen. Darin offenbart sich die Lösung aller unserer Sehnsüchte. Denn sie erfüllen sich in Jesus Christus, der unsere Sehnsucht kennt und der sie stillt, der uns das Brot gibt, was wir brauchen, das geistige Brot. Ich werde jetzt gleich die Einsetzungsworte lesen zum Abendmahl, aber du kannst ganz entspannt sein, denn wir werden danach noch ein Lied singen, bevor wir Abendmahl wirklich feiern. Aber ich möchte das als Abschluss meiner Predigt machen, diese Einsetzungsworte, um nochmal daran zu erinnern, und das machen wir, deswegen feiern wir Abendmahl, daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Ich lese die Einsetzungsworte aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Am Ende dieser Einsetzungsworte kommt immer dieses, ne, unwürdig, wer unwürdig von dem Brot isst. Und das macht Leute nervös, mich macht das nervös. Das ist für mich Prüfungssituation, Prüfungen stressen mich. Und ich denke, okay, bin ich unwürdig? Was muss ich denn jetzt machen, damit ich gut genug bin fürs Abendmahl? Das ist nicht gemeint. Du kannst nicht gut genug werden fürs Abendmahl. Das ist nämlich ein Urteil über dich selbst, was du sprichst. Wenn du sagst, ich nehme kein Abendmahl, weil ich bin nicht gut genug, dann merkst du, dass du genau in diesem drin steckst, in diesem Mantra des Gut und Schlechten. Die eigentliche Frage ist, glaubst du das, dass Jesus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass er es jederzeit wieder tun würde, für alle deine Sünden? Das bezahlt es für deine Schuld, dass dein Urteil nicht nötig ist, dass du frei davon bist. Glaubst du das? Ich wiederhole nochmal Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Du bist frei. Glaubst du das? Diese Frage darfst du dir stellen. Und wenn du sagen kannst, ja, Jesus ist für mich gestorben, dann darfst du am Abendmahl teilnehmen. Wir geben dir dafür ein bisschen Zeit. Die Band wird uns ein Lied spielen, das uns einstimmen kann, wo du dir diese Frage stellen kannst. Währenddessen wird hier im Saal das Abendmahl verteilt und du kannst auch noch mal losrennen und dir Abendmahl holen, wenn du es noch nicht da hast. Nach dem Lied wird Wolfgang Plothe für Brot und Kelch für uns danken, und dann werde ich nach vorne kommen und gemeinsam können wir dann das Abendmahl nehmen, alle zusammen. Deswegen frag dich, was musst du noch leisten, bevor du zu Jesus kommen darfst? Denn das ist es, was du unters Kreuz legen darfst.